überhaupt A, so weit geschafft habe und B, ja, dass ich einfach auch ganz klar sage, dieses Alter ist ein herausforderndes Alter, ja, aber es ist auch total toll. Mhm. Also ich fühle mich jetzt total so, das hast du schön gesagt, wirklich bei mir angekommen. Was ja. soll jetzt noch passieren?
Ja, schön.
Was, du bist da, das ist, ne, du hast alles gesagt, so im Sinne von aufgearbeitet, meine Geschichte, die Wunden.
Man sagt auch so im Alltag mehr seine Meinung.
Ne? Ja, natürlich, du lässt dann auch einfach mehr an dir abprallen. Ja. Ne? Was interessiert mich das Gerede der Leute? Ich bin bei mir und so.
Es ist ja auch so, dass glaubst du, dass die Leute sich nach Ehrlichkeit dann sehnen?
Definitiv, definitiv. Und ich glaube auch, und das ist natürlich auch ein Akt, den ich, oder Punkte, die ich auch durch Therapie und durch viele Begegnungen gelernt habe, zu mir zu stehen,
das
meine Grenzen zu meine
und die Therapie gefunden.
Oh.
Und da will doch irgendjemand auch was dazu sagen. Ja.
Siri, das würde ich drin lassen. Herrlich.
Siehst du, so interessant ist das bei uns, ne? Dass ich sogar die hier Handys schon einschalten.
Also.
Wir nochmal so merken, ja, ist ja auch bei der Musik, dass eigentlich diese Ehrlichkeit auch das ist, was, glaube ich, zurzeit die Leute auch da drin suchen und auch immer mehr finden. Und diese Bands, die eben auch einfach so raushauen, was sie wirklich denken und eben auch dieses Gesellschaftliche jetzt mal mehr ansprechen, die sind eigentlich im Moment sehr erfolgreich. Ja. Also daran sieht man auch, die Leute
Authentizität
möchten,
ist gefragt. Ja, genau. Authentizität. Wir brauchen keine, andere für sie die Texte geschrieben haben. Hier, das könnte cool sein. Ja. Ich denke mal, auch diese aktuelle Geschichte hier, Babo, Netflix, ich meine, das ist ja, das ist ja auch die nackte Realität, wo einfach mal gesagt wird, hier, guckt euch das mal an, was hinter dem ganzen großen Gepose und Gehabe
da ist. Nicht dahinter steckt, ne?
Wirklich dahinter steckt, ne?
Wir wollten auch noch mal zu den Dingen kommen, die so im Hintergrund von Autoren so ablaufen und eben auch in der Musikbranche, da gibt es nämlich, glaube ich, auch Parallelen, ne, Jan?
Ich glaube auch. Bei den Musikern ist es eben jetzt Spotify oder Deezer oder irgendwas. Und ich glaube, bei den Autoren, da geht es dann schon um die Sternebewertung oder jetzt um Amazon. Rankings,
Rezension.
Und ich glaube, diese Parallelen, wie beeinflusst das den Autor? Also wie es die Musiker beeinflusst, das wissen wir. Also die Musiker, es wird inzwischen von den Plattenfirmen verlangt, jeder Song darf maximal 3 Minuten sein.
Okay.
Ja, also weil es muss kurz sein, damit es auf Spotify funktioniert.
Okay.
Meinst du, dass es da eventuell so auch Parallelen inzwischen gibt?
Ja, mit Sicherheit. Also wenn ich sehe, welche Macht so ein Amazon-Händler hat, wo man sagt, also du kannst da veröffentlichen, aber dann sagen die dir auch, du brauchst aber Kundenrezension bei Amazon. Ja, also das wird schon so gleich vermittelt. Also wenn das erfolgreich sein soll, dann brauchst du auf jeden Fall, also da geht das auch schon in so eine Richtung, ich persönlich habe mich da aber Gott sei Dank nicht so drum geschert, weil auch das Buch habe ich jetzt ganz bewusst im Eigenverlag gemacht. Es gab 2-3 Verlage, die es gemacht hätten.
Ja.
Und ich habe mich dann nach langem Hin und Her, habe mich dann irgendwann dagegen entschieden, weil ich habe beim ersten Buch gemerkt, das ist alles gut und schön, du hast einen tollen großen Verlag, der kümmert sich auch, dass die Bücher in die Buchhandlung kommen und dass auch ein bisschen Werbung und so weiter. Aber die Rechte waren weg.
Ja, klar.
Na, die Rechte waren weg und dann gab es tatsächlich Anfragen, ey, wir wollen da was für das Theaterstück machen, wir wollen das übersetzen und dann kam von dem Verlag, nö, machen wir nicht. Und du stehst da und denkst eigentlich, hallo, ist mein Text, ist mein Leben. Ja?
Ja.
Genau, und sie entscheiden über dich.
Ja.
Und deswegen bin ich dann, da ich ein bisschen so ein Händchen für habe, einfach von früher auch noch, ich habe das Cover selber gemacht, ich habe den Text selber geschrieben, ich habe das über einen Eigenverlag gemacht, ich mache Werbung über die ganzen Plattformen, weil mir das auch liegt, weil es auch wieder ein Stück weit meine Kunstform auch ist, kleine Filmchen zu machen, meinen Kanal zu betreuen und so. Mhm. Das macht mir Freude, aber auch da weiß ich ja, TikTok kann 30 Sekunden.
Ich glaube, zum Thema Selbstvermarktung da haben wir nachher noch eine Frage
dazu.
Das ist ja auch viel Zeit, die man da selber eigentlich aufwenden muss.
Total, definitiv. Ja.
Ich glaube,
Also die Musiker Nehmen wir doch mal hier die Frage, die hier unten noch schön steht.
Das ist gut.
Na klar. Sie verdienen ja also ihr Geld auch heute eigentlich hauptsächlich mit Konzerten, weil ja, ja, die Platten kannst du dir überall runterladen, ne? Es ist nicht mehr so wie früher.
Ja.
Und die Autoren, verdienen die ihr Geld eigentlich auch viel mit Lesungen? Oder sagst du, nee, das ist jetzt nicht so das Geschäft, das ist wirklich noch dieser Bücherverkauf selber? Das
also,
würde mich mal interessieren.
Ich glaube, wenn jetzt einige Autoren hier zuhören und zusehen, die werden alle schmunzeln, weil du kannst mit Bücherschreiben kein Geld verdienen.
Ja.
Also,
da musst du schon ihr Harry Potter gemacht haben.
Ja,
oder was,
genau, ne? Du musst dann entweder ein Ferdinand von Schirach sein oder ein Dan Brown oder wie auch immer. Das ist klar, dass die Geld verdienen. Das ist so eine kleine Reihe
an Leuten. Aber da muss ich auch sagen, da werden auch die Musiker drüber schmunzeln, weil die 99,9% der Musiker
natürlich.
Verdienen mit der Musik meistens nothing.
Ja. Nein, also und
nur aber sich, nur großen, sich, um sich eben die Musik sozusagen ermöglichen zu können, sind natürlich dann die Konzerte absolut essentiell, weil sonst kannst du es auch gleich ganz lassen, wenn du nicht mal mehr vom Applaus leben kannst.
Genau, also die Frage ist halt auch, sind die Lesungen auch wichtig für die?
Ja, aber das ist jetzt wieder so ein Ding, da kann ich jetzt nicht für andere sprechen, sondern nur für mich.
Ja.
Ich mache das super gerne, weil ich habe für mich in den letzten Jahren halt gemerkt, dass das total mein Ding ist.
Ja.
Also so auf die Bühne zu. Ich wollte als Kind schon auf die Bühne. Das wurde mir so ein bisschen abgesprochen, wie Künstler, du musst irgendwann mal den Laden von der Familie übernehmen und so. Und bin da in so Erwartungen reingepresst worden. Aber ich habe eigentlich mit 13 schon gewusst, ich möchte eigentlich auf die Bühne. Ich habe Theater gespielt, ne, Schultheater und so. Und jetzt habe ich in den letzten Jahren dadurch eigentlich diesen Weg zurück zur Bühne gefunden und habe, wie gesagt, da totale Freude dran, rauszugehen mit den Texten. Ich lese gar nicht viel. Also eine kleine Essenz und dann komme ich auch mit den Menschen ins Gespräch.
Okay. Ah, okay, ja.
Und das führt dann tatsächlich dazu, und das war auch bei dem ersten Buch so, wusste ich nicht, ist aber dann der Nebeneffekt gewesen, da haben sich die Bücher dann verkauft wie sonst was. Weil durch diese vielen Lesungen, das Persönliche, die haben mich wahrgenommen, was der Typ da erzählt, ist interessant, dann nehme ich das Buch mal mit. Ja?
Genau,
und das war dann eigentlich auch in jeglicher Hinsicht so dieser Booster, ne? Dass dann wirklich, dann war ich in München, in Nürnberg, in Stuttgart, ne? Und dadurch hat es dann einfach so Kreise gezogen. Ne?
Ja. Genau, also man sagt ja, die Gedanken sind frei, in der Musik sind sie nicht mehr so frei, hat man das Gefühl. Wie ist das bei Büchern, wenn Autoren schreiben? Können die heute noch alle schreiben, was sie denken, oder geht das auch nicht mehr so? Was denkst du?
Naja, erstmal, wo kein Kläger, da kein Richter, aber wir haben sehr viele Richter. Ne?
Ja,
wir haben sehr viele Richter in der heutigen Gesellschaft.
Millionen.
Ne? So sieht's aus, wenn wir 80 Millionen Bundestrainer haben wir mittlerweile auch 80 Millionen Kritiker und jeder kann überall irgendwie und soll auch alles sagen dürfen, obwohl es ja immer heißt, wir dürfen nichts mehr sagen.
Mhm.
Jeder hat da irgendwo so seinen Senf dazu zu geben. Ich persönlich muss sagen, für mich ist Kunst absolut frei.
Ja,
absolut.
Sollte frei
also
sein,
sie sollte, muss frei sein, Kunst ist frei. Also wer da einmal Jonathan Mese zuhört, ne? Also die Kunst darf alles, die Kunst ist alles. Ne? Wir brauchen die Kunst, Kunst als Diktatur. Es muss immer alles frei sein, alles muss Spiel sein. Ich meine, klar, es gibt so ein paar Punkte, da. Ich denke, das gebietet der Menschenverstand, dass man gewisse Dinge nicht tut, indem man, keine Ahnung, Menschen diskriminiert und
Gewalt wie auch immer
das ist alles noch, das ist, denke ich, klar, aber so dieses, dass ich mich da in irgendeiner Form einschränken würde. Also überhaupt nicht. Nee, null.
Dann wärst du ja auch nicht
null.
Du.
Nein.
Das ja auch
genau.
Lassen,
und ich
so
bin auch völlig, mit dem Text, wenn ich dann so fertig bin.
Ja.
Dann geht der raus, dann lasse ich den frei, dann gehört er nicht mehr mir.
Okay.
Also ne, dann soll jeder damit seine Erfahrung, seine Projektion, wie auch immer machen.
Mhm.
Das sollte Kunst eigentlich möglich machen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich anfange zu überlegen und wie könnte das ankommen und da baue ich jetzt mir eine Schere in den Kopf, weil da muss ich auch nicht echt, nicht authentisch und glaube ich dann auch am Ende nicht erfolgreich, weil es einfach nicht funzt. So,
genau.
Ja. Es ist so, kommen wir jetzt mal zu dem Thema der Selbstvermarktung zurück.
Ist ja
egal, ob wir jetzt also mit Bands sprechen oder jetzt eben auch mit dir, du hast es ja schon angerissen, irgendwie sagen alle das Gleiche. Ohne die Selbstvermarktung läuft gar nichts mehr heutzutage. Das hat sich wahrscheinlich grundlegend geändert. Was meinst du, warum ist das so, dass Künstler heutzutage mehr können müssen als ihre Kunst?
Ja, sehr spannend. Also ich glaube, das hat zwei Punkte. Auf der einen Seite wollen wir, das muss man ja auch sagen, wir Menschen wollen mehr Selbstbestimmung. Das ist ja ganz klar. Also wir haben natürlich auch so ein bisschen den Drang dazu. Ihr habt es ja gerade beschrieben. Ich will auch nicht mehr, dass mein Verlag mir sagt, pass auf, das Cover gefällt mir nicht. Oder pass auf, hier, schreib mal das so und so, weil das wäre interessanter. Das spüre ich schon in meiner inneren Selbstbestimmung und auch als Künstler. Nee, will ich nicht. So, da bin ich ja eigentlich in so einer Haltung. Okay, wenn du das nicht willst, dass dir da jemand reinquatscht, dann bin ich ja schon wieder in der Haltung, dass ich sagen muss, ja gut, dann muss ich gewisse Dinge selber machen.
Ja,
also das ist das eine. Das heißt also, der Wunsch nach Selbstbestimmung führt natürlich auch manchmal dahin. Das andere ist aber eben, und da glaube ich einfach auch dran, und das war ja nun schon immer so, es sei denn, man findet irgendwelche Mäzene, Kunst und Kultur hatte keine Lobby. Hat keine Lobby. Also machen wir uns nichts vor. Es müsste eigentlich viel mehr Unterstützung kommen, um zu sagen, hey, das ist etwas, was ist, wir hatten jetzt zu dieser bestimmten Corona-Zeit, das ist nicht systemrelevant.
Genau.
Ja? Also Kunst und Kultur ist nicht systemrelevant. Ja. Überleg mal, das ist aber seelenrelevant.
Das wäre auch das, was uns alle noch aufrecht halten konnte.
Das ist
Musik hören, Bücher lesen.
Das ist seelenrelevant.
Ja.
Nicht systemrelevant, seelenrelevant. Kunst, Kultur. Und das ist aber, das scheint nichts wert zu sein. Und was nichts wert ist, lohnt sich nicht zu finanzieren. Hm. Und somit lässt man Künstler alleine. Ja. Lässt sie alleine. Und wenn ihr was hier wollt, dann müsst ihr das halt selber machen.
Hm.
Das hat, wie gesagt, auch Vorteile, weil ich dann, wie gesagt, ein gewisses Maß an innerer Freiheit mir wieder freischaufeln kann. Aber es ist auch unglaublich anstrengend und mühsam.
Ja.
Es braucht wahnsinnig viel Zeit, um da irgendwo was reinzusetzen. Ne?
Das stimmt. Du hast ja in deinem Buch auch geschrieben, dass du ja einige Persönlichkeiten auch getroffen hast. Und das fand ich auch ganz spannend. Würdest du ein Erlebnis, ein Treffen vielleicht mal schildern, was für dich ganz besonders, was du nie vergessen wirst, weil es so richtig besonders war? Welche Persönlichkeit das war oder...
Oh ja, das ist total,
was es war.
Total schwierig, also weil sie völlig unterschiedlich waren. Und das ist auch wieder ein bisschen so das Spannende an meinem eigenen Lebensweg, weil ich einfach dadurch, dass ich immer so offen war und immer so alles auch irgendwo zugelassen habe, ich hatte auch nie Schubladen, das hast du auch am Anfang schön gesagt, also ich bin immer allen Menschen immer gleich begegnet. Also das heißt, ich bin dem Papst begegnet in Rom mit einer Privataudienz, wo wir ein kleines Büchlein, an dem ich mitgearbeitet habe, dem UCAT. Da durften wir direkt zum Papst, waren direkt im Vatikan in seiner Bibliothek und so. Also das war schon natürlich ein krasses Erlebnis. Ich, kleiner ehemaliger Junkie, treffe den Papst. Das war natürlich eine coole Nummer. Aber was eine eigentlich witzigere Nummer war, war eigentlich mein Verleger, mein Freund Bernhard Meuser, der mit mir das Buch gemacht hat, der hat mich zu einer Veranstaltung nach Berlin eingeladen und ich bin dahin und sagte, bevor wir jetzt hier, ich habe noch wen für dich. Ja, wir gehen jetzt mal, so, dann sind wir los. Ich dachte, auch ein verrückter Typ. Kommen dann in einen Dönerladen in Berlin, also richtig, wie man sich's vorstellt, und vorne am Eingang denke ich, Mensch, die kennst du doch, Nina Hagen.
Oh,
okay. Nina Hagen, ich meine, wer kennt Nina Hagen nicht, ja? Und hier, Nina, das ist hier, Dario, ne, die hat gerade zu dem Zeitpunkt, als ich mein Buch veröffentlicht habe, das Buch Bekenntnisse, auch im Petloch Verlag. Sie hat doch dann auch über Jesus, ne? So, und war vorher im Ashram und sie war ja nun auch immer auf Versuch. Immer. Und sie hat jetzt auch Jesus und demzufolge hatten wir so ein Ding zum Connecten. Oh, was hier, kleiner Italiener, war, oh, die finde ich klasse, war und so, ne?
Wie man sie so.
Wie sie so. Und ich dachte, alter Schwede, ihr sitzt. Und dann habe ich dann auch mal mit ihr da gesessen, wir haben gegessen, einen Döner gegessen, sie hat mir dann am Ende noch ein Überraschungsei geschenkt, ne? Hier, mein kleiner Italiener, die mag ich und so. Also, das war schon eine Nummer. Oder auch beim Papstbesuch vielleicht noch einen, das fand ich auch sehr schön.
Überraschungsei.
Ja, das fand ich ja auch. Aber da bin ich Paddy Kelly begegnet. Ne? Und der hat ja auch eine sehr ähnliche Geschichte, ist ja dann ins Kloster gegangen nach seiner Bekehrung und ist dann aber auch wieder nach einigen Jahren innerlich verändert, aber wieder auf die Bühne gegangen. Und das ist auch eine gewisse Parallele. Ich war auch 6-7 Jahre im kirchlichen Dienst und bin dann aber wieder raus, in Anführungsstrichen, hinaus in die Welt, arbeite heute mit jungen Leuten, bin Fußballtrainer und versuche da so ein bisschen was Gutes zu tun.
Und genau, da merkt man ja auch, dass man manchmal wirklich andere Wege gehen muss, um auch vielleicht zu Büchern zu finden oder zur Musik. Und deswegen ist das ja auch eine richtige Kraftquelle, sage ich mal, Musik und Bücher. Und ja, du hast mir erzählt, als ich dich fragte, was macht für dich einen guten Song eigentlich aus? Also was ist es, was dich da inspiriert, dass du im Radio was hörst und sagst, hey, das ist es, das höre ich mir jetzt fünfmal an und nicht nur einmal? Und da hast du zu mir gesagt, das ist das Gesamtpaket, ne? Da muss so alles stimmen. Es ist jetzt nicht so unbedingt nur der Text oder nur die Stimme, wo ich immer sehr drauf höre, warum auch immer. Ja. Und bei dir ist es aber so dieses wirklich, dieses gesamte Ding, muss das für dich ein Gefühl entfachen.
Gefühl, ne? Und dann Gefühl. Ist es so, boah, holt es mich emotional ab, ja. Und ich habe da auch überhaupt gar keine, also ich habe wirklich alles gehört früher. Ich habe The Cure, Depeche Mode, Toten Hosen, dann ging es rüber zu Amorphis, My Dying Bride, so ich habe dann Techno, dann House, also ich habe, ich habe, jetzt war ich auf dem Konzert von Sido, von Placebo und von Schmidt. Also ich meine, ne, diese Bandbreite ist was ganz, so bin ich. Ja, ja. Und mir ging es immer darum, es muss echt sein. Es muss echt sein, es muss mich abholen. Wenn Sido singt, dann weiß ich, das ist authentisch, ja. Ne, das weiß ich. Wenn ich diesen Schmidt höre.
Wurde früher sehr belächelt.
Natürlich, aber heute sagt jeder, oh, hier, guckt ihr den an, das ist derjenige. Ja, und der thematisiert ja auch alles. Wenn er sein eines, ich weiß gar nicht, welches Album er ist, wo er dann auch wirklich in Therapie war und dann im Grunde genommen das ganze Album ist eigentlich ein Therapeutikum, was er da für sich selber geschaffen hat und wo andere wieder anknüpfen konnten. Ja. Ja. Also deswegen, für mich ist niemals das Genre, die Schublade, sondern für mich ist immer, Hauptsache es ist gut. Ja. Sprich, gut ist gleich authentisch. Genau. Ja. Und ein geiles Gefühl, ein geiles Setting, wo ich sage, ja, das ist geil. Und das interessiert, also das Einzige, was ich nicht hören kann, sorry, ist Schlager, aber das ist, glaube ich, auch das, was mit dieser Authentizität zu tun, ja? Das kann ich nicht.
Den richtig authentischen Schlager, den haben wir noch nicht gefunden.
Ja, genau, genau. Der ist für mich noch nicht da. Das
schließt sich auch aus.
Ja, genau, genau.
Wenn ich auch mit Macht gute Laune verbreite oder verbreiten will, dann schließt das eigentlich Authentizität aus. Also das ist so. Ja. Also mach keine Schlager.
Weil wenn man mal Party machen will, ist vielleicht gut, aber es ist...
Ja, also selbst das schaffe ich nicht. Nein.
Ja, schaffe ich, hab's auch noch nicht geschafft.
Nee, also spätestens nach dem zweiten Lied oder so, sage ich mal, komm, mir bluten die Ohren.
Ja. Das soll jeder für sich
aber
machen.
Für jeden muss alles da sein.
Ne, ich wollte gerade sagen, ich will da niemandem zu nahe treten. Ich spreche da nur für mich.
Nee, also jetzt hier die Schlagerfans, jetzt hier kein Shitstorm.
Das ist einfach nur nicht so unser Ding. So,
genau.
Aber wir haben jetzt gerade so in den letzten Tagen auch auf Social Media viel gesehen, unter anderem auch bei TikTok, so eine Band.
Ja, und genau.
Möchtest du das sagen? Oder? Nein,
also genau, wir kommen jetzt noch einmal wieder ganz kurz nochmal zum Gott und zum Glauben zurück.
Mhm.
Es ist sehr interessant, dass eben die auch in der Musikszene, es gibt ja schon länger, gibt es ja christlichen Rock, also Skinhead und solche Sachen. Mhm. Aber in Deutschland war das jetzt bisher noch kein großes Phänomen. Aber das wird anscheinend eine größere, es wird mehr, sagen wir so. Also es füllen inzwischen Hallen, also wir haben, also jetzt verfolgen da Bands, die wirklich auch Hallen füllen.
Also ganz erstaunlich, also die wirklich auch Texte machen, das Vaterunser in rockiger Art oder ein Rap singen. Und da sind nicht nur 10 Leute oder
Psalmen, das sind Wahnsinnstexte, literarisch Wahnsinnstexte.
Also da sind Tausende an Zuschauern, wo wir denken, wo ist denn das? Ist das hier in Deutschland? Denkt man erstmal.
Ja, ist natürlich so sieht aus. Neu.
Ja, so neu. Ne? Und die sind so erfolgreich, dass man denkt, Mensch, da könnte man ja auch mal irgendwie hingehen.
Würde ich mir gerne mal angucken.
Einfach mal auch zu spüren.
Auch diese moderne Art, das ist ja das, was mir sehr fehlt, dass viele Künstler einfach sehr altmodisch noch ist. Und
natürlich.
Deswegen sind natürlich keine jungen Leute. Und da ist genau das Gegenteil. Die schaffen es da, diese Band wirklich jungen Leute zu sagen, hey, versucht nochmal an Gott zu glauben oder euch damit zu beschäftigen.
Auf jeden Fall. Und da wirst du auch wieder beide Seiten haben. Ja, die Traditionellen sagen, nix da, ihr müsst hier Kirche knien Gotteslob. Ja. Und die Progressiven sagen, die kannst alles, was das Alte ist, das kannst du alles vergessen.
Ja.
Und wo ist bitte dieser Mittelweg? Es gibt immer nur Schwarz und Weiß. Warum nicht mal Grau? Warum muss immer alles gleich? Warum kann man genau das, wenn ich zur Sprache der Jugend übersetzen will. Ja, ich erinnere mich gut, ich habe auch Martin Dreier kennengelernt, der hat die Volksbibel mit X erfunden.
Ach so, ja.
Ja, und hat auch so die Bibel in jugendgemäßer Sprache.
Oh, das war auch mal meine Idee. Gibt's schon.
Martin Dreier hat die Jesus Freaks gegründet, ein super spannender Typ. Ja, aber was meinst du, was der angefeindet wurde? Ja, natürlich, von Tradition ist doch nicht mehr das Wort Gottes, wie kann man das machen und so weiter. Aber wie gesagt, wenn da ein einziger junger Mensch zum Glauben, zum Sinn gefunden hat, ist das Ding schon alles wert gewesen. Und das haben mehrere
geschafft. Weil es den Menschen damit einfach besser geht.
So sieht's aus.
Viele wissen es das nicht. Also es gibt ja viele Menschen, die haben keinen Glauben. Ne? Ich denke immer, wie geht das?
Weil es
geht, aber es tut mir persönlich immer so, kommt so ein bisschen so mit.
Eine Welt ohne Gott ist, ich hatte Marie-Sophie Lobkowitz mal, eine Autorin bei mir, und die hat gesagt, also ein Leben ohne Gott, dann, wenn das so wäre, dann ist eigentlich am Ende alles sinnlos.
Ja.
Und das war auch so mein Gefühl. Also wenn es Gott, wenn am Ende wirklich alles ins Nichts fällt, also dieser ganz nihilistische Blick, dann war ja alles, was wir gedacht, getan, geliebt, gehofft, geschmerzt, wie auch immer, vergeben, all unsere Kämpfe waren alle umsonst.
Ja.
Ja.
Und das kann ich nicht glauben.
Nee, ich auch nicht.
Nee.
Nee, also das ist...
Und deswegen finde ich das auch so wichtig.
Es wäre eine sehr...
arme Sache.
Arme.
Genau. Genau.
Welt.
Deswegen finde ich das auch so wichtig, wenn so jetzt wie diese junge Band, die so viele Leute reinzieht und Leuten ermöglicht, überhaupt
davon und mal überhaupt erstmal einen Anstoß zu bieten.
Ein, genau. Einen Zugang zu
natürlich, genau, natürlich. Zugang. Natürlich.
Weil wenn man vielleicht jetzt nicht drüber nachdenkt, vielleicht doch mal in schlechten Phasen, und dann gibt es da was, wo man mal gucken kann, da habe ich doch mal ein schönes Lied gehört.
Absolut.
Ne, als wenn man das gar nichts von hört oder so. Ne? Dann kann man ja immer noch für sich entscheiden, was man glauben will und was
so halt
nicht.
Aus.
Ne? Ja, in jeden Fall ist so Nächstenliebe, finde ich, Akzeptanz und Austausch, auch der menschliche, halt in der Musik und auch in der Lyrik ganz, ganz wichtig, und beides zählt da ja auch, weil sonst ja irgendwie auch nicht funktioniert. Und das haben, glaube ich, der Autorenbereich und auch der Musikbereich ziemlich gleich, ne? Dass da wirklich auch viel Menschlichkeit vorhanden sein muss. Also ich finde schon, das spürt man so in beiden Sachen, dass die Menschen eben miteinander auch viel kommunizieren müssen.
Naja, das ganze Kunst ist Communio, Gemeinschaft. Ja? Also ich fand, C.S. Lewis hat auch mal so schön gesagt, so, wir lesen, weil wir spüren wollen, dass wir nicht alleine sind. Also das finde ich auch ganz großartig. Und das kannst du mit der Musik genauso sagen. Wir hören Musik, weil wir spüren wollen, dass wir nicht alleine sind.
Ja.
Du kannst das eins zu eins ersetzen. Und das, was du beschreibst, die Künstler, die Autoren, all jene, die versuchen, ihr Innerstes nach außen zu bringen. Die versuchen, Erfahrungen, die manchmal nicht unbedingt ins Wort finden, sondern in einen Ton. Ja? Mhm. All das bringt etwas in uns zum Klingen. Und wie gesagt, ich werde immer wieder daran mich erinnern, wie dieser eine Satz, ein gutes, und das kann man auch wieder ein bisschen adaptieren, ein gutes Kunstwerk führt einen am Ende immer zu uns selbst. Hm. Und das kannst du mit einem Song sagen, mit einem Buch sagen, mit einem Zitat sagen, mit einem Bild sagen, mit einer Fotografie, wo du da stehst und gehst in die Kunsthalle. Ich war mal in den Uffizien in Florenz, ich dachte, ich bin komplett, ich werde, also so, das war der Hammer. Ja, und du stehst dann da und Jahrhunderte, und dann sind da Künstler, die haben Sachen gemacht, und du spürst da so viel, und du spürst sie, und du spürst diese Erfahrungen, die Zeit, du spürst dich, du wirst plötzlich in so einen Gesamtkontext mit hineingenommen. Mhm. Also was Kunst kann, das ist unglaublich.
Ja. Darum machen wir das hier.
Genau.
Du bist ja auch in der Jugendarbeit engagiert. Ja. Kommen wir mal zurück aus den alten Florentinern her.
Ja.
Versuchst du da dann eben auch deine Werte, dein Weltbild zu vermitteln, so dass die Jugend vielleicht ein bisschen was mitbekommt?
Also ich kann zum Beispiel sagen, als ich da in diesem kirchlichen Kontext war, da war ich in einem Bildungshaus, das hieß Jugend- und Erwachsenenbildungshaus. Mhm. Das Problem war nur, ich habe fast nie Jugend da gesehen.
Ah, okay.
Ja? Und natürlich das, was du auch sagst, wie komme ich dann die ran, und jetzt habe ich hier eigentlich so eine tolle Botschaft, ja, die frohe Botschaft des Evangeliums, jeder Mensch ist geliebt, jeder Mensch ist gewollt, jeder Mensch ist gebraucht, das ist doch eine Wahnsinnsbotschaft, und die will gar keiner hören. Hier kommt gar keiner hin.
Kannst du gar nicht sagen, weil keiner da ist.
Ne? So sieht's aus. Ja. Und am Ende bin ich dann irgendwie wieder durch Umstände, ich bin in der Psychiatrie gelandet, weil ich, wie gesagt, wieder eine schwere Depression hatte und bin dann da nicht mehr zurück hingegangen. Und durch gewisse Umstände hat mich der Weg plötzlich in den Sport, also ich selber früher auch immer Fußball, war für mich eine unglaubliche Kraftquelle als Kind, in einem Team zu sein, aufgehoben zu sein, akzeptiert zu sein. Mhm. Ne? Und plötzlich, mein kleiner Junge fing an Fußball zu spielen und ich habe dann irgendwie einen Co-Trainer gemacht. Ja? Und dann hat mich das so mitgenommen. Und da ist genau das passiert, was du fragst, Jan. Plötzlich habe ich gespürt, alter Schwede, hier kann ich eigentlich das, was ich irgendwo selber erfahren habe, ein Stück weit weitergeben. Hm. An junge Leute, ohne es ihnen überstülpen zu müssen oder wie du sagst, das Weltbild irgendwie über, nein, um Himmels Willen. Aber zu sagen, pass mal auf, ich sehe dich, du bist gewollt, du bist gebraucht, du musst nicht perfekt sein.
Mhm. Ja. Im Kleinen setzen, was die verständlich.
Natürlich, und einfach durch und mein Dasein. Ja, ich habe jetzt, ich mache das jetzt seit 8, 9 Jahren. Ich glaube, es sind 2-mal eine Trainingseinheit ausgefallen. Mhm. Okay. Die Jungs sind mit mir, wachsen mit mir. Mhm. Und ich mit ihnen. Das ist auch sehr, sehr wichtig.
Ja,
sie geben mir extrem viel, die jungen Leute. Und da das eben zu vermitteln, hey, wir sind. Unser Schlachtruf ist zum Beispiel einer für alle, alle für einen. Mhm. Ja, kennen wir so schön von den drei Musketieren. Aber dieses, das zu leben, nicht nur zu sagen, sondern dass der eine für den anderen auch dasteht. Wir haben immer wieder Reflexionsrunden. Was schätzt du am anderen? Mhm. Was ist wichtig? Was wünschst du dir von dem anderen? Also das ist einfach wunderbar. Über das Mittel des Sports schaffst du Integration. Ja. Ja. Du schaffst Wertevermittlung, Pünktlichkeit, Teamgeist. Ordentlich, und da lege ich auch viel Wert drauf. Also ich bin mittlerweile ein strenger, aber herzlicher. So habe ich es auch. Ein Lehrer, es hat nur einen Lehrer gegeben, der es mit mir aufnehmen konnte. Ansonsten bin ich ja ständig, also ja, Schule war nicht so. Aber ein Lehrer, der hat mich an die Seite genommen und hat gesagt, Junge, ich weiß ganz genau, dass du richtig was kannst. Ne? Mhm. Und das zeigst du mir jetzt. Und der war streng, aber er war mit Herz.
Ja.
Und das hat mich am weitesten gebracht. Das ist heute, was wir, glaube ich, auch manchmal verlieren. Es muss immer alles so, es muss alles ganz herzlich, ganz verständnisvoll. Aber ich spüre selber, die jungen Leute brauchen auch mal eine klare Ansage. Und die schätzen das dann
auf
auch.
Auf jeden Fall. Das ist manchmal ist nicht immer jede Emotion sozusagen dann auch die richtige, die dann auch verstärkt werden sollte. Ich muss jetzt leider sagen, die Zeit rast voll. Wir haben jetzt noch 2 Fragen, würde ich sagen.
Gerne.
Ich habe noch, also eine Sache, um nochmal auf dein letztes Buch zu kommen, was wir natürlich auch allen empfehlen zu kaufen, weil es wirklich toll ist und inspirierend und man auch viel mitnehmen kann, was dort so drin steht. Und eine Sache zum Beispiel hat mich sehr inspiriert und das war ein Satz, den muss ich mal kurz vorlesen, der heißt, vielleicht dachte ich, braucht es nicht immer eine Lösung. Und ich bin auch immer so ein Mensch, der immer, oder wir, die immer denken, es muss für jedes eine Lösung geben und man überlegt und einen Ausweg, ne, weil man einfach so tickt. Und eigentlich ist es wichtig, wirklich mal auch der Lösung Zeit zu lassen, weil es gibt nicht immer eine Lösung. Manchmal gibt es das einfach gar nicht und irgendwann kommt sie dann doch daher, weil man den richtigen Menschen trifft oder eine, was nicht, richtige Eingebung hat oder irgendwas, was dazu passt. Und das ist das, was mich abgeholt hat und dafür wollte ich dir auch nochmal danken.
Für sehr gerne, Ansatz. Sehr gerne. Danke auch für deine Rückmeldung.
Genau.
Schön.
Ja.
Dann so, letzte Frage für heute, würde ich sagen. So, das Buch Wo Licht zerbricht, Exzess. Ist die Exzess-Reihe jetzt abgeschlossen?
Oder steckt noch? Also ich habe tatsächlich einen Leser, der mir geschrieben hat, er freut sich schon auf den dritten Teil. Ich habe dann gesagt, also das hat Hermann Hesse so schön gesagt, oder was? Nee, Rilke war es, oder? Also den letzten, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, ja. Und am Ende den letzten will ich versuchen. Ne? Also ob ich ihn schaffe,
weiß ich noch nicht.
Aber versuchen will ich es. Ja. Also das heißt, ich kann das überhaupt nicht sagen. Ich möchte
auf jeden Fall von dir noch was lesen.
Das gerne, ob es die Exzess-Reihe ist. Ich schreibe tatsächlich immer weiter gerade, aber nicht unbedingt das. Aber ich habe bis vor 2 Jahren nicht gewusst, dass dieses Buch in mir ist. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Also, dass man einfach, da sind wir ja bei dir, was du gerade gesagt hast, dass man einfach offen bleibt und nicht immer gleich alles, also ein Grashalm wächst nicht schneller, nur wenn man dran zieht. sondern genau. Lass doch mal gewisse Dinge wachsen.
Ja.
Und wenn sie dann bereit sind, dann machen sie sich schon bemerkbar.
Das stimmt. Ja, zum Schluss wollen wir noch mal erwähnen, dass du, Dario, nämlich am 29.11.
ja,
bei uns auf dem Wintermarkt
ja.
in Holzerode, und zwar dieses, das muss ich mal kurz hier rüberholen, dieses schöne Buch, eine Lesung machst. Und das ist nämlich der Pippo, der eine lange Reise macht und auch auf der Suche ja, nach den Gefühlen der Menschheit, nach Nächstenliebe und so weiter ist und auch ganz, ganz viele Antworten findet.
Ja.
Und da machst du eine Lesung, das ist für Erwachsene, aber auch für Kinder, für beide ganz wichtig. Ja, da freuen wir uns schon, dass du kommst.
Ja, ich mich auch. Sehr, vielen Dank für die Einladung, das wird toll. Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Ist auch
ja.
im Lichterzelt, also es wird sehr, sehr schön und spannend.
Sehr schön,
ja. Und später im Mai bist du auch noch auf unserem Festival und da geht es mit dem
Wahnsinn.
Exzess los,
ja, Wahnsinn.
Mit einer Lesung.
Richtig tief in
genau.
Ich freue mich sehr.
Die Erwachsenen, die eben ja auch bestimmt richtig Bock darauf haben.
Ja, also. Ich bedanke euch, dass ihr mir die Möglichkeit gebt. Da, ne? Das ist wirklich ganz toll. Bedanke mich für die Zeit hier. War toll mit euch.
Vielen Dank.
Danke
Wir
auch.
Wir danken dir auch.
War ja,
sehr
also,
schön.
Danke.
In diesem Sinne, ne, danke fürs Einschalten. Bleibt laut, bleibt echt. Wir sehen uns bei Backstage und Bier. Danke, Dario.
Gerne. Gerne.
Backstage.